Der Beitrag von Christoph Schäfer aus Berlin. Und ich möchte das Thema jetzt vertiefen mit Stefan Edgeton, Gesundheitsforscher bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend, Herr Edgeton.
Guten Abend, Frau Heuer.
Nehmen wir mal an, ich bin Kassenpatientin und brauche dringend einen Termin beim Gastroenterologen. Bekomme ich den jetzt schnell oder muss ich nach wie vor wochenlang drauf warten?
Also 4 Wochen mindestens, das ist sozusagen die Mindestdauer, ob es tatsächlich dann einen Termin gibt und ob das der Gastroenterologe ist, den ich mir auch wünsche, das steht auf einem anderen Blatt. Das Problem ist ja, dass durch eine schnellere Terminvergabe es nicht mehr Ärzte gibt. Und wenn ich in der Region lebe, wo wenig Fachärzte sind, Augenärzte, Orthopäden sind zum Beispiel auch schon ein Problem, dann nützt mir leider auch die Terminservicestelle nicht oder ich muss sehr weite Wege in Kauf nehmen.
Also das heißt, das Gesetz ändert überhaupt nichts an den langen Wartezeiten für Kassenpatienten?
Das würde ich so nicht sagen, aber in unterversorgten Gebieten, wo es zu wenig Ärzte gibt, schafft das Gesetz nicht mehr Arztsitze und sorgt auch nicht dafür, dass mehr Ärzte aufs Land kommen.
Das heißt, wenn ich den Gastrotermin gerne in der Stadt habe, dann habe ich vielleicht Glück, aber wenn ich auf dem Land bin, habe ich weiter dasselbe Problem.
Das könnte so sein, wobei es auch in der Stadt bei bestimmten Arztgruppen schon gewisse Engpässe gibt.
Kassenärzte müssen ja künftig 25 Stunden für gesetzlich versicherte Patienten da sein. Viele von denen sagen, das sind wir ja längst. Taugt das Gesetz in der Praxis dann überhaupt irgendetwas?
Ja, es trifft nur die Ärzte, das ist ein gewisser Anteil, aber ein geringer Anteil, die diese 20 Stunden, die sie jetzt machen müssen, nicht erbringen. Oder auch unter den 25 Stunden sind für gesetzlich Versicherte. Aber der Großteil der Ärzte ist tatsächlich deutlich mehr tätig. Insofern ist das eher ein symbolischer Punkt in dem Gesetz.
Ändert das Gesetz irgendetwas an der Zweiklassenmedizin, also daran, dass Privatpatienten schneller Termine kriegen als Kassenpatienten?
Ich glaube, es ändert vielleicht ein bisschen daran, dass gesetzlich Versicherte in der einen oder anderen Region schneller einen Termin bekommen, dass es aber einen Unterschied gibt zwischen gesetzlich und privat. Daran ändert es nicht, weil weiterhin ist der Privatpatient für den Arzt lukrativer. Das, was er abrechnet, ist außerhalb jedes Budgets. Er rechnet das 2,6-fache im Durchschnitt ab für den Privatpatienten. Und das macht den Privatpatienten natürlich attraktiver. Man muss allerdings sagen, es gibt durchaus auch Ärzte, die zwischen privat und gesetzlich keinen Unterschied machen.
Und das Gesetz, das neue Gesetz, will ja jetzt auch finanzielle Anreize schaffen. Zum Beispiel ein höheres Honorar, wenn Kassenärzte eben gesetzlich versicherte Patienten neu übernehmen, wenn neue Patienten dazukommen. Und nun sagen manche schon, nur das ist gut, chronisch kranke und alte Bestandspatienten müssen dann nämlich länger warten als die Neuzugänge. Kriegen wir jetzt statt einer Zweiklassen- eine Dreiklassenmedizin?
Die Gefahr besteht, dass tatsächlich die Dauerpatienten, die schon lange in der Praxis sind, das Nachsehen haben. Man muss allerdings sagen, viele von denen müssten auch gar nicht jedes Quartal kommen. Das sind eher Abrechnungsfragen, die auch von den Kassen verlangt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein neuer Patient für den Arzt auch einen höheren Aufwand bedeutet. Er muss die Anamnese neu machen, während ein chronisch Kranker, der gut eingestellt ist, für den Arzt ein relativ unaufwendiger Patient ist. Deswegen kann man sagen, für neue Patienten eine höhere Vergütung ist im Prinzip in Ordnung.
Also das ist der erste Punkt, wo ich bei Ihnen heraushöre, Herr Edgeton, der geht klar, das ist eigentlich gut geregelt im neuen Gesetz.
Ja, es gibt auch andere Dinge, die gut geregelt sind, dass zum Beispiel in strukturschwachen Regionen mehr Arztsitze geöffnet werden sollen. Das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass für bestimmte Arztgruppen dasselbe gilt und wir nicht wissen, ob die sich nicht dann doch in der Stadt niederlassen und nicht in den unterversorgten Regionen.
Naja, manche sagen ja sogar, der Landarztmangel und die Verweisung von Hausarztpraxen auf dem Lande, das fördert das neue Gesetz sogar noch, weil jetzt nochmal neue staatliche Vorgaben auf Ärzte zukommen und keiner diese Praxen ohnehin schon übernehmen möchte, aber dann erst recht nicht mehr.
Da wäre ich nicht so sicher. Also wenn ich ein Studium hinter mir habe und will mich niederlassen, dann wird mich das davon nicht abhalten. So schlimm sind diese Regelungen nicht. Da ist viel auch an Propaganda, muss man ehrlicherweise sagen, von den Ärzteverbänden dabei. Und es ist ja durchaus so, dass viele zusätzliche Serviceleistungen den Ärzten jetzt auch extra vergütet werden. Das wird übrigens teuer für die gesetzlich Versicherten.
Ja, das wollte ich auch noch mit Ihnen besprechen. Genau. Das neue Gesetz kostet ziemlich viel Geld. Da ist von einem Milliardenbetrag pro Jahr die Rede. Ist es das wert?
Das kann man im Moment tatsächlich schwer sagen. Wenn Patienten tatsächlich schneller den Arzttermin bekommen, dann würde ich sagen, dann hat sich das gelohnt. Das können wir allerdings im Moment noch nicht sagen. Wenn es auch gelingt, die Menschen davon abzubringen, in die Notaufnahme der Krankenhäuser zu gehen, dann würde es sich sogar finanziell ein Stück weit lohnen, weil das ist immer die teuerste Versorgung. Aber all das können wir im Moment tatsächlich nicht absehen, weil wir nicht wissen, wie das Gesetz tatsächlich wirkt.
Also das muss sich erst in der Praxis bewähren.
Ja.
Und dann würden wir in dem Jahr nochmal Bilanz ziehen.
Ich hoffe, dass wir dann auch Daten haben, die uns sozusagen ein bisschen das Urteil unterstützen. Ansonsten sind wir wieder auf Hörensagen angewiesen. Ja.
Aber unterm Strich gut oder schlecht, dass es das jetzt gibt?
Ich glaube, es ist ein Gesetz, wo sehr viel mit der Gießkanne gemacht wird, wo ein Problem angegangen wird, aber nicht an der Wurzel. Die Wurzel ist ja, dass wir tatsächlich zwei unterschiedliche Versicherungssysteme haben, privat und gesetzlich. Und an diese Wurzel wird nicht herangegangen. Auch wenn Herr Lauterbach behauptet, das sei ein Schritt in Richtung Bürgerversicherung, das kann ich überhaupt nicht sagen. Jens Spahn selber hat das Gesetz mit dem Argument gerechtfertigt, er habe damit die Bürgerversicherung verhindert.